Ja, wenn man momentan so ein bisschen zur Straße läuft von uns, ist euch sicher aufgefallen, dann sieht man an diesen ganzen Strassenlaternen all die Köpfe. Gell? Wer ist auf so einem Plakat von euch da? Gell, hat man gesagt, wenn man so langsam die ganzen Köpfe sieht, die sich da zur Wahl vorstellen, wenn man die alle kennt, dann wird man älter. Ja, gemerkt, ich kenne schon keinen Befehl von diesen Köpfen. Aber das ist etwas Gutes. Politische Wahlen stehen da und heute geht es auch um Wahl, das Stichwort Wahl. Das Thema ist Erwählt, Römer Kapitel 9. Und da ist so ein bisschen ein bombastisches Kapitel, da hat es recht in sich. Ich weiß nicht, ob du schon mal gelesen hast für dich, Römer Kapitel 9. Man kann sagen, es ist schwierig, herausfordernd, haben sich die Leute schon den Grind eingeschlagen darüber. Es fordert sicher ein bisschen das Hirn und da wird es wahrscheinlich den heutigen Abend auch machen. Momentan haben wir Wahlen und wenn das Thema Erwählt ist, dann ist mit Er Gott gemeint und ja, Gott wählt. Gott wählt, nicht unbedingt eine politische Partei, aber Gott wählt sein Team. Gott wählt sein Team. Und wir machen so einen kurzen Überflüger durch das Alte Testament, wie Gott sein Team wählt. Und zwar startet alles mit dem ersten Mitspieler in Gottes offiziellem Team. Und der heisst Abraham. So eben Vater Abraham, gell? Der allererste. Gott sagt, Abraham, mit dir will ich mein Team bauen. Und warum der Abraham? Ich habe keine Ahnung. Da ist einfach so ein random Guy, der ist aus Ur gekommen, aus Babylonien. Seine Familie hat andere Götter angebetet, also nichts mit dem Gott von der Bibel. Und Gott sagt, Abraham, mit dir schreibe ich Geschichte. Du gehörst in mein Team, dich wähle ich. Und du sollst ein Segen sein für die ganze Welt. All die Kinder, die du hast und die wiederum Kinder haben, die sollen die ganze Erde segnen. Da ist also der erste Mitspieler in Gottes Team, der Abraham. Und der kommt Abraham einen Sohn über. Der Sohn heisst Isaac. Und der Isaac kommt wieder ein Kind über. Und dem sein Sohn heisst Jakob. Und dann haben wir so Abraham, Isaac, Jakob. So die drei Stammväter vom Alten Testament. Und der Jakob, das ist noch eine lustige kleine Geschichte. Eines Nachts kämpft er mit Gott, steht in der Bibel. Er ringt mit ihm die ganze Nacht durch. Und während dem Kampf kugelt es ihm die Hüfte aus. Ich weiß nicht, wer hat schon mal so eine Schulter ausgekugelt gehabt? Ich glaube, das schmerzt schon recht. Und ihm kugelt es die Hüfte aus. Und nachher ist er nur noch der humpelnde Jakob. Und Gott sagt zu ihm, so gratuliere. Du hast mit Gott gekämpft und jetzt heisst es nicht mehr Jakob, sondern Israel. Israel, Bedeutung, der mit Gott ringt. So ist in 30 Sekunden Israel entstanden. Abraham, Isaac, Jakob kämpft mit Gott, kugelt den Tüften aus, Israel, der Gotteskämpfer, der mit Gott kämpft. Da ist Gottes offizielles Team. Und wenn du heute Abend da bist und sagst, das Ringen mit Gott, das kenne ich. Vielleicht in deinen Gedanken, vielleicht mit Zweifeln, ja, gibt es den Gott überhaupt, ist da überhaupt etwas für mich? Vielleicht mit deinem eigenen Leben. So da, wo du jetzt stehst, mit all den Sachen, die du erlebst oder hast müssen erleben, vielleicht ringst du mit Gott, vielleicht kämpfst du mit ihm, dann ist das schon mal ein guter Start. Jakob ist mit dir im Team. Gott wählt sein Team, ein Volk. Das Volk heisst Israel und da lesen wir im Römer Kapitel 9, 1 bis 7. Oder zusammengefasst im Römer 9, 4 sagt Gott, dass er mit dem Volk Israel einen Bund schließt. Er verbündet sich mit ihnen und er sagt, ihr seid meine Kinder. Ihr seid meine Kinder, mit euch will ich unterwegs sein. Ich will euer Vater sein und ihr meine Kinder, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Gott wählt sein Volk, Israel. Bis dahin mega einfach und jetzt wird Römer Kapitel 9 ein bisschen komisch. Und zwar ab Vers 8. Und plötzlich lesen wir im Vers 8, dass irgendwie nicht alle von dem Israel zum eigentlichen Israel gehören. Und dann sagt der Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, nicht die Abstammung macht zu Gottes Kind, sondern die göttliche Zusage. Also nicht nur, dass man in dieser Blutlinie von Abraham, Isaac, Jakob auf die Welt kommt, sondern die göttliche Zusage, die die Zusage von Gott haben. Und jetzt lernen wir zwei neue Personen kennen. Den Jakob haben wir schon kennt und jetzt kommt noch ein zweiter, der Esau. Weil in diese Geschichte geht nachher der Römer 9 rein. Und das ist auch eine komische Geschichte. Es ist ein bisschen ein ekliges Beispiel in der Bibel hier, mit dem Jakob und dem Esau. Der Jakob, das ist eben der humpelnde Jakob, der nachher Israel geheißen hat. Der hat einen Zwillingsbruder gehabt und der Zwillingsbruder ist der Esau. Also die sind beide gleichzeitig im Bauch von der Mutter gewesen, und die hat Rebekka geheißen. Beide gleichzeitig im Bauch von der Mutter. Und dann sagt Gott aus irgendeinem Grund, dass er mit dem Zweiten sein Volk bauen will. Normal wäre es, dass der Erstgeborene das mit dem weitergeht. Und Gott sagt, nein, ich werde mit dem Jüngeren mein Team gründen. Nicht mit dem Ersten, sondern mit dem Zweiten. Und die Geburt kommt, könnt ihr euch bildlich vorstellen, Esau kommt raus. Und er ist noch lustig, Esau, wisst ihr, was Esau bedeutet? Das bedeutet der Haarige. Und so hat er ausgesehen. Haarig, von oben bis unten. Und der Jakob ist auf Platz 2, kommt gerade hinten an. Und dann steht in der Bibel, dass der Jakob die Verse vom Esau gegeben hat. Etwa so hat er ausgesehen. Der Jakob während dieser Geburt klammert sich da als Füßli vom Esau und so in Superman-Manier geht da hinten an. Und wird zum zweiten Platz, Jakob. Hast du dich angestrengt, aber hast es nicht geschafft. Und Gott sagt, zweiter Platz, mein erster Platz. Mit dir baue ich mein Team. Zweiter Platz, mein erster Platz. Oder in den Worten von Jesus, wo er später sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Oder in den Worten vom Römerbrief, Vers 11, da heisst es, Gottes Wahl hängt nicht von menschlichen Leistungen ab. Es sind nicht die Krassen, die Starken oder die Ersten. Sondern wer Gott will, hängt einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung ab. Es sind nicht die menschlichen Leistungen, nicht die Ersten, sondern wer Gott will, entscheidet er. Und da ist ein Jakob geworden, der Zweite. Und wenn wir da sehen, Gott hat einen eigenen Willen. Ja, Gott hat einen freien Willen. Wir werden noch ein bisschen über das Thema von dem freien Willen reden. Und Gott selber hat einen freien Willen. Er wählt, wie er will. Und seine Wahl ist nicht abhängig von dem, was du bietest. Und glaub mir, heute Abend, das ist eine gute Nachricht für dich. Gottes Wahl ist nicht abhängig von dem, was du bietest. Du musst nicht der Erste sein, nicht der Stärkste, nicht der Beste. Gott wählt es so anders. Vielleicht bist du heute Abend da und hast eben nicht so viel zu bieten. Außer vielleicht das Scherben, vielleicht das Leben, das ziemlich kaputt aussieht. Vielleicht hast du vieles zu bieten, das irgendwo in die Hose ist in deinem Leben. Vielleicht viel Schuld, viel Sünde. Vielleicht hast du kaputte Beziehungen zu bieten. Vielleicht bist du nicht ganz so scheinbar. Vielleicht stehst du eher ein bisschen im Hintergrund, bist ein bisschen unscheinbar. Vielleicht glänzt es nicht so sehr. Und dann heisst das gerade die, die nicht so viel zu bieten haben, die nicht glänzen, die übersehen werden, dass Gott die will, dass Gott die wählt. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Und wenn wir zu dieser Zwillingsgeburt zurückgehen, Rebekka nimmt also den zweiten Bub, der so am Fersen hinten nachgekommen ist, und dann nimmt sie den Bub, und dann haben sie immer so spontan einen Namen gegeben. Heute tut man sich das recht lang voraus überlegen. Es gibt sogar so eine Namens-App, ja, damit meine Frau kann. Können beide das App aufs Handy laden. Dann kann man so swipen, gefällt mir nicht der Name. Synchronisiert. Und dann die Matches, die mir beide gefallen hat, zeigt sie in einer Liste an. Oder? Rebekka hat das nicht so gemacht. Jakob kommt raus, hebt die Fersen vom Esau. Sie sagt, du heißt Jakob. Wisst ihr, was Jakob heißt? Der Fersenhalter. So ist es damals gelaufen. Rebekka sagt, du bist der Jakob, der Fersenhalter. Und Gott ein bisschen später sagt, du bist Israel. Und mit dir baue ich mein Team. Gott wählt sein Team. Gott wählt. Und der kommt da im Römerbrief 9. Kannst du mir das Wasser vorgeben? Es ist... Dann kommt im Römer Kapitel 9 so ein erster Protest. Und der geht folgendermaßen: Hey, das ist unfair. Das ist doch nicht fair, das ist doch nicht gerecht. Ich protestiere ein bisschen dagegen, dass Gott einfach so entscheiden kann. Es müsste doch irgendwo faire Möglichkeiten geben für alle. Ich protestiere dagegen. Und der Paulus schreibt so: Heißt das nun, dass Gott ungerecht ist, wenn er einfach so nach seiner freien Entscheidung wählt? Und dann sagt der Paulus: Auf keinen Fall. Gott sagte ja zu Mose: Ich schenke mein Erbarmen dem, über dem ich mich erbarmen will, und mein Mitleid dem, den ich bemitleiden will. Es kommt also nicht auf das Wollen und Laufen eines Menschen an, sondern allein auf Gott und sein Erbarmen. Puh. Gott sagt also, es ist nicht dein Wollen oder dein Laufen, nicht das, was du willst oder wie du dich darum bemühst, sondern um in Gottes Team mitspielen, kommt es auf seine Entscheidung drauf an. Gott ist Gott und er darf Gnade geben, wem er will. Es kommt eben nicht auf dein Wollen und dein Laufen drauf an. Und das ist noch schwierig zu verstehen für so eine Zeit, wo wir drin leben, wo wir sehr selbstbestimmt sind. Ich kann selber entscheiden, was ich machen will mit meinem Leben. Und Gott sagt, nein, es kommt nicht auf dich drauf an, sondern auf mich. Wir haben normalerweise, wenn es um den Glauben geht, so das Bild vor Augen. Wir denken, Gott ist so der Glasseverkäufer von einem Glassestand. Das ist ein feiner Glassestand, gibt feine Sorten Glasse. Ein bisschen Erdbeer, Schoki, weiß nicht, Stracciatella. Und Gott bietet dir ein feines Glasse an. Und der Glasse heisst ewiges Leben. Und er streckt sich und sagt, hey, willst du das? Das ewige Leben, Glasse. Das ist mega fein. Und dann sagt er sogar noch, hey, es ist sogar gratis. Es kostet nicht mal etwas. Jemand anders hat zahlt dafür. Du darfst es haben. Und jetzt liegt es an deiner Entscheidung, ob du das Glasse willst oder nicht. Dir ist der freie Wille gegeben, zum zu sagen, ja, ich will das Glasse nehmen oder zum sagen, nein, ich will das Glasse nicht nehmen. So einfach ist es doch, so logisch, so simpel. Und ich glaube, da ist Wahrheit in diesem Bild. Aber ich glaube, es ist einfach schon ein bisschen zu oberflächlich für das, wo die Bibel theologische Tiefe geht, wie das wir errettet werden und wie Gott uns mit seiner Gnade aus dem Sumpf rauszieht. Und da gehen wir ein bisschen rein. Aber keine Angst, wenn wir das Thema haben, erwählt, dann bedeutet das nicht, dass Gott das Glas nimmt und sagt, dich habe ich erwählt. Und dann stopft er das ins Maul, oder? Zack, drin. Und sagt, ob du willst oder nicht, jetzt frisst du mein Glas. Und du sagst, ja, aber Schokolade hätte ich gerne, ja, dann geht es Slide Vanille. Oder so. Manchmal denken wir so, wenn wir so über das Thema reden, dass es sich so abläuft. Aber so läuft es nicht. Aber hast du dir schon mal überlegt, wenn wir das Bild vom Glas nehmen, warum? Warum? Du, wenn du bildlich vor dem Glasstand stehst und Gott dir das Leben im Überfluss anbietet, ewiges Leben, Vergebung, eine Beziehung mit ihm, warum das Glas für dich überhaupt attraktiv ist und fein schmeckt? Hast du dir schon mal überlegt, warum dich das Glas anzieht? Hast du dir schon mal überlegt, warum du überhaupt vor dem Glasstand stehst? Hast du dir schon mal überlegt, wenn du heute Abend da hockst und sagst, ich glaube an Jesus, warum du überhaupt an Jesus glaubst? Vielleicht sagst du, ja, ich hatte Kollegen, Freunde, die haben mich mitgeschleicht, da ist Depot 3. Oder sonst einen Anlass in die Kirche. Ja, warum? Warum hast du die Freunde gehabt? Ja, weiß auch nicht, meine Eltern sind ein bisschen christlich aufgewachsen und die Familie hat sich gekannt und dann haben wir ein Kind. Ja, warum? Warum bist du in ein christliches Elternhaus geboren worden? Und nicht irgendwo in der Pampa von Myanmar auf die Welt gekommen? Warum eigentlich? Warum bist du heute Abend da? Also, wenn man sich die Frage zurückstellt, warum, dann kommt man irgendwann zu der Antwort, dass Gott einfach so hat wollen. Dass Gott hat wollen. So die weltliche Wörter wäre, es ist irgendwie Schicksal gewesen. Oder halt, dass Gott hat wollen, dass du heute Abend da bist. Dass Gott hat wollen, dass du in ein Umfeld reingekommen bist, wo du hörst von dieser Botschaft von Jesus, wo du die Möglichkeit hast, an den Glassenstand anzustehen. Die Antwort, die man darauf kommt, wenn man da zurückspielt, ist, wie es Gott so hat wollen. Wenn du also heute vor dem Glassenstand stehst, dann ist es nicht primär, weil du hast wollen, sondern wie Gott hat wollen. Nicht primär, weil du gesagt hast, ja, ich wähle mal die Option Gott, sondern wie Gott hat gesagt, hey, ich wähle dich. Ich wähle dich. Nicht du wählst Gott, sondern Gott wählt dich. Und ich möchte dich einladen, heute Abend ein bisschen umzudenken. Und glaubt mir, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, dass Gott dich wählt. Und jetzt kommt in dem Römer Kapitel ein zweiter Protest. Und der heisst aber, hey, einmal, was ist eigentlich mit meinem freien Willen? Oder? So habe ich es gelernt. Ich habe einen freien Willen und kann entscheiden, was ich will. Ich kann entscheiden, wann ich will. Und Paulus schreibt, nun wirst du einwenden, wie kann Gott uns dann noch zur Verantwortung ziehen? Wie kann er überhaupt noch irgendwie etwas zu uns sagen? Es kann sich ja sowieso niemand seinem Willen widersetzen. Oder wir sind alles so gestörte Roboter oder Marionetten von ihm. Ein Roboter und Gott hat den Controller in der Hand und stört uns. Was ist eigentlich mit meinem freien Willen? Sind wir nicht Menschen mit einem freien Willen, du und ich? Und können selber entscheiden, was wir tun wollen und was wir lassen wollen. Und wenn du mit freiem Willen meinst, dass du verantwortlich bist für dein Leben, dann absolut. Du bist 100% verantwortlich für dein Leben. Du allein bist verantwortlich für das, was du sagst. Und du allein bist verantwortlich für das, was du tust. Also du kannst nicht sagen, ups, jetzt haben wir versehentlich jemanden umgebracht. Ja, Gott hat mich mit seinem Willen dazu gezwungen. Funktioniert nicht. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du bist verantwortlich nicht für die ganze Welt, nicht für jeden Menschen auf dem Planeten Erde, aber du bist verantwortlich für dich. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du hast den Controller in deiner Hand. Du bist nicht eine gestörte Marionette vom Himmel, wo Gott so ein bisschen rumfährt und zack, mal wieder in die Wand lässt, lachen und so. So läuft es nicht. Du hast den Controller von deinem Leben in deiner Hand. Aber, wenn freier Wille bedeutet, dass du frei bist, alles zu machen oder zu wählen, was du willst, dann bist du überhaupt nicht frei. Hast du dir schon mal überlegt? Der Controller, den du in deiner Hand hast, der ist sehr beschränkt. Dort hat es nicht alle Knöpfe drauf. Und den Knopf fliegen habe ich noch nie gefunden. Oder so, fliegen geht nicht, funktioniert nicht. Kannst du probieren, so lange. Kannst du wollen, so fest wie du willst, geht nicht. Oder der Knopf, so mal 10.000 Stutz auf dein Konto laden, funktioniert auch nicht. Oder das, was du willst, ist beschränkt. Durch deine Umstände, durch wie du, in welchem Umfeld du bist, der Wille ist beschränkt. Du bist nicht frei in deinem Wollen und Wählen. Ich habe mal das Militär gemacht und dort ist mir so richtig bewusst geworden, dass mein Wille nicht frei ist. Einige von euch ist es ähnlich gegangen. Kommt man ins Militär, plötzlich kannst du nicht mehr entscheiden, wenn du ins Bett gehst, kannst du nicht mehr entscheiden, wenn du aufstehst, kannst du nicht mehr entscheiden, wenn du pinkeln willst. Kannst du nicht entscheiden, wenn du das Licht anstellst oder wenn du das Licht abstellst. Es wird alles über dich entschieden. Plötzlich wird der freie Wille eingegangen. Aber dein Wille ist beschränkt durch ganz viele Variablen. Selbst durch deinen Verstand, was für Kapazität du hast, mental. Mein Papi ist dement. Sein Hirn ist krank. Sein Wille ist fast nicht mehr da. Er will nicht einmal mehr trinken, er will nicht einmal mehr essen. Dein Wille ist nicht so eine freie Sache, wie du glaubst. Meine Kinder haben 2 Buben, 3 und 5. Und momentan, wenn sie ein Zeich machen, sie gehen einmal an die Schublade mit den Süßigkeiten, dann meistens der Mathis, der Micha, ist so ein Gewissenhafter, schickt immer den Mathis voraus und der macht dann so älter, jüngere Geschwister, gell? Schiebt den Mathis voraus, hat auch immer Angst. Und wenn er Angst hat, schiebt er auch den Mathis voraus. Der Mathis muss jeden Morgen zuerst die Stege runter, das Licht abstellen, bevor nachher der Micha oben runterläuft. So. Also wenn sie mal wieder so ein Zeich machen, schiebt der Micha den Mathis voraus, er geht in die Schublade, klaut die Süßigkeiten raus und dann verwischt es und dann schaut er mich an, den Mathis, und dann sagt er mir so in die Augen, ich darf machen, was ich will. Und so mit Appenzeller will. Ich darf machen, was ich will. Und ich kann machen, was ich will. Und dann sage ich mir, oh nein, Bub. Ziehen das Teil wieder aus dem Maul raus und sagen, nein, du kannst nicht machen, was du willst. Hä? So. Dein Wille ist beschränkt. Dein Wille ist begrenzt. Der Römerbrief gibt ein anderes Bild. Er sagt, wir sind wie der Ton und Gott ist der Töpfer. Wir sind wie ein Stückchen formbare Masse und haben es nicht selber in der Hand, um alles an uns zu formen, sondern wir werden geformt von Gott. Wir sind Geschöpfe und nicht der Schöpfer. Jemand anders hat Kontrolle über unser Leben. Und wieder, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind abhängig. 100% abhängig. Und so kommen wir übrigens auf die Welt. Ich war 2 Geburten dabei und ich habe herausgefunden, dass so ein kleines Baby 100% abhängig ist. Von allem, von Menschen. Sonst wird es verhungern und verdursten in der Kürze. Es ist abhängig. 100% abhängig. Aber, können wir sagen, ein Baby hat doch einen Willen. Und oh ja, ein Baby hat einen Willen. Es kommt mit einem recht starken Willen auf die Welt. Und das verstehst du erst, wenn man so ein Bündeli Baby hast, das aus voller Kehle in die Ohren schreit, weil es etwas will, was du ihm nicht geben kannst. Ich sage immer, wenn es die Kraft von einem erwachsenen Mann hätte, wäre die Menschheit ausgelöscht. Der Wille ist stark. Der Wille ist stark. Wir Menschen haben einen Wille und der Wille ist stark. Und ich glaube, es ist grundsätzlich gut, wenn unser Wille stark ist. So ein bisschen Willenskraft, wenn wir die haben. Und mit dem Wille erreichst du viel. Aber was der Römerbrief klar macht, was du mit deinem Wille nicht erreichst, ist der Himmel. Dein Wille wählt dich nicht in Gottes Team. Nein, so läuft es nicht. Dein Wille wählt dich nicht in Gottes Team. Das ist, was dir der Römer 9 sagen will. Er will sagen, der Knopf ist nicht auf deinem Controller. Er ist nicht drauf. Er ist nicht drauf. Römer 9, 16 sagt, es ist Gottes Gnade. Es ist nicht das Ergebnis von unserem Wollen oder Laufen. Also du hast einen Willen, aber der Wille ist nicht ganz so frei, wie du vielleicht denkst. Und jetzt gehen wir noch einen letzten Schritt weiter. Und Julian, du darfst gerne führen kommen von der Band. Wir gehen noch einen letzten Schritt weiter. Und zwar so auf der ethisch-moralischen Ebene. Und ich glaube, dein Wille ist noch ein bisschen unfreier, als dass du denkst. Dein Wille ist noch ein bisschen mehr im Seich. Der Martin Luther, der Reformator, hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel, spannender Titel, ein Buch geheißen Der geknechtete Wille oder Vom unfreien Willen. Und interessanterweise hat er das Buch als eine Antwort geschrieben auf den Erasmus. Und der Erasmus hat ein Buch geschrieben Vom freien Willen. Das ist so, weißt du, so kässige Facebook-Kommentare. Das war vor 500 Jahren gewesen. Einer schrieb das Buch vom freien Willen. Luther sagt, schreibt das Buch vom unfreien Willen. Oder so. So ist es gelaufen. Hat einer ein Buch geschrieben, der andere das Gegenbuch. Und so haben sie gekämpft über die Distanzen. So. Jedenfalls hat der Luther in dem Buch gesagt, dein Wille ist wie ein störrischer, bockiger Esel, der sich kickt und wehrt, so in alle Seiten. Dein Wille ist wie ein störrischer, bockiger Esel. Und es kommt darauf an, wer auf dem Esel hockt und dein Wille reitet. Und dann sagt der Luther, wenn der Satan drauf hockt, wird er den Wille zu allem Unguten und Üblen steuern, aber wenn Gott drauf hockt, wird er den Wille zu allem Guten und Schönen lenken. Und er sagt, eigentlich kämpft nicht dein Wille, sondern die beiden Reiter kämpfen um dich, du Esel. Wie charmant, Luther. He? Und ich glaube, er hat recht. Dein Wille wäre frei, wenn du in dir selber fähig wärst, das Gute zu wollen und das Gute zu wählen. Und ich glaube, da bist du nicht. Eben das Glasse. Ich glaube, in uns selber sind wir nicht fähig, das Gute zu wollen und das Gute zu wählen. Römer 3 haben wir vor einiger Zeit gelesen. Das sind so ein bisschen die dunklen Kapitel vom Stab vom Römerbrief. Dort steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir wollen Gott gar nicht, sagt die Bibel. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie sagt, wir sind geistlich tot im Epheserbrief. Und wir müssen zum Leben erweckt werden. Und Titusbrief beschreibt sie so. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir waren Sklaven, knechtet, bunden, aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Unser Leben war von Bosheit und Neid erfüllt. Wir waren verhasst und hassten uns gegenseitig. Der Mensch ist in der eigenen Natur, mit dem, was er selber will, will Gott nicht. Er will nicht so eine göttliche Instanz, die in mein Leben hineinschnurrt. Er will nicht sagen, Jesus, du bist König und ich unterordne mich mit meinem Leben unter dich. Der Mensch will das nicht. Er will können tun und lassen, was er will. Er ist wie mein kleiner Bub, der sagt, ich kann machen, was ich will. Das ist der Mensch. Und wenn du ein bisschen umeinander schaust, dann musst du sagen, doch, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Das Leben bestätigt das. Und das war mein Leben, bevor Jesus mir begegnet ist. Ich habe mal den Satz aufgeschrieben für mich, was für mich das Christentum bedeutet hat. Und ich habe es folgendermaßen gesagt: Alles, was ich eigentlich tun will, sollte ich nicht. Und wenn ich nicht tun sollte, will ich. So hat sich für mich der Glaube angefühlt, bevor Jesus mir begegnet ist. Ich dachte, das ist doch mühsam mit dem ganzen Kirchen-Religionsding. Kommen all die Regeln und eigentlich habe ich keine Lust auf all das. Ich will das gar nicht, aber ich sollte es. Und alles, was ich eigentlich jetzt will machen, mein eigenes freies Leben zu leben, das sollte ich nicht, oder wenn ich die Bibel lese. Und schaut, das ist kein freies Leben. Das ist keine Freiheit. Ich hätte das Klasse gar nicht wollen. Und vielen von uns ist ähnlich gegangen. Und wenn wir rumschauen in der Welt, dann geht es den meisten so. Sie wollen das gar nicht. Doch dann kommt Gnade. Und Gnade ist ein göttliches Aber. Und wenn wir zurückgehen dort in Titusbrief und auch in Epheser, wir müssen das kurz lesen miteinander. Dort steht, als dann aber Gott, unser Retter, seine Gnade und Liebe sichtbar machte, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Und in Epheser steht so, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Und der Wille von einem Toten, ich weiß nicht, ob er schon einem Toten begegnet ist, der Wille von einem Toten ist tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Erwählung bedeutet, aber Gott will dich. Gott will dich, er kämpft um dich, er ringt um dich. Er will dich. Und es ist Gnadelei, wenn der Heilige Geist deine blinden Augen auftut und du plötzlich Jesus siehst für das, wo er ist. Es ist Gnadelei, wenn die Augen aufgehen und du Jesus siehst in dieser Herrlichkeit und Liebe, wo er da steht. Es ist Gnadelei, wenn ein hartes Herz, wo Gott nicht will, mit aller Kraft weich wird. Es ist Gnadelei, wenn plötzlich die Worte von der Wahrheit vom Evangelium in ein hartes Herz hineindringen und der Herz weich wird. Es ist Gnadelei, wenn du den Heiligen Geist, die tauben Ohren, die vielleicht die Sachen 100 Mal gehört haben, und plötzlich gehen sie auf. Und plötzlich verstehen sie, plötzlich sehen sie, plötzlich hören sie. Es ist Gnadelei. Und ich durfte das erleben. Ich war Lehrlingsstift, ich glaube, im ersten Lehrjahr, bin im Büro gehockt eines Tages, habe meistens zu wenig Arbeit gehabt, beim Arbeiten als Konstrukteur, jetzt nicht mehr. Und ich bin dort gekocht, habe nichts zu tun gehabt, irgend so einen Text gelesen von so einem Pastor aus New York. Und während dem Lesen dort ist Jesus mir so krass real begegnet wie noch nie vorher. Ich bin dort im Büro gekocht, habe mit aller Kraft, mit meinem ganzen Willen gegen Tränen gekämpft und es hat nicht geklappt. Ich habe angefangen zu brüllen und das war echt ein dummer Moment so im Büro mit anderen. Und es hat sich angefühlt, überwältigend angefühlt von dieser unbeschreiblichen Liebe und Präsenz von Jesus in dem Moment. Plötzlich sind für mich die Augen aufgegangen, die Ohren aufgegangen, das Herz ist irgendwie weich geworden. Ich habe gemerkt, Jesus kommt und er ist da und er liebt mich. Und ein bisschen später, ein paar Tage und Wochen, Monate später, habe ich plötzlich Retter geschaut und gemerkt, leck, Scheiße, da ist etwas passiert in meinem Leben. Ich bin gerade ein bisschen verschrocken. Und habe gemerkt, dass ich plötzlich will machen, was ich sollte. Und nicht mehr will machen, was ich nicht sollte. Dass da irgend so eine Herzenstransformation und Operation stattgefunden hat. Dass irgendwie mein Wille sich verändert hat. Oder man könnte sagen, dass mein Wille frei geworden ist. Und Gott will deinen Wille nicht brechen, sondern befreien. Er will nicht deinen Wille brechen, er stopft dir nicht das Glas ins Maul, aber er will deinen Wille befreien. Er will ihn frei machen. Und frei sind wir dann, wenn wir von ganzem Herzen das wollen, und wählen, was gut ist, was Jesus will. Und es ist Gnadelei, wenn das durch den Heiligen Geist passiert. Und so schließt der Römer 9. Und der Paulus heißt: Was heißt das nun? Menschen aus allen Völkern sind vor Gott gerecht geworden, also vor Gott, in Gottes Team gewählt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Und die Antwort ist ja. Sie haben die Gerechtigkeit erhalten, die aus dem Glauben kommt. Es geht nicht um deine Bemühungen, nicht um deinen Willen oder deine Wahl. Es geht um Gottes Wille und seine Wahl. Und wenn ich dir heute Abend sagen kann, mit 100%iger Sicherheit, Gott will dich. Gott will dich. Und deine Aufgabe ist, das zu glauben. Zu glauben. Ja, was musst du glauben? Einfach mal das. Dass Gott dich will, dass Gott dich wählt. Gott will dich. Und schau, wenn du der Allerletzte bist heute Abend, so ein humpelnder Jakob, so ein Zweiter, so einer, der nicht viel zu bieten hat oder einer, der nicht viel zu bieten hat, Gott will dich. Ja, gerade noch umso mehr. Gott macht sich eine Freude daraus, die ganz unten am Tisch hocken, führen zu rufen. Die Letzten als die Ersten zu wählen. Johannes 3,16 steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einen und einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder und jede, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jeder, der glaubt. Er wählt dich. Gott wird den Rest der Band dafür kommen. Wir gehen jetzt in das Lied. Holy Spirit, Gott wählt dich. Und ganz am Schluss, in den letzten Versen, fragt der Paulus noch die Frage, warum haben einige das Ziel nicht erreicht? Und dann könnte man fragen, wie Gott sie nicht wollen, Fragezeichen. Und da wäre so in der Theologie die Lehre von der doppelten Prädestination und ich glaube, die ist falsch. Weil die Antwort, die der Paulus gibt, ist nicht, wie Gott sie nicht wollen, sondern wie sie gemeint haben, das Ziel durch eigene Leistungen zu erreichen und nicht durch den Glauben. Gott will dich. Und der Glaube lässt sich wählen. Entweder fährst du auf dem Zug von der Gnade und dann kommst du mit 100%iger Sicherheit ans Ziel oder du trampelst so auf deinem eigenen Velo, von deinem eigenen Willen und deinem eigenen Wollen und Laufen und dann fährst du gegen die Wand. Er wählt dich heute Abend und ich möchte beten, dass einfach das Wunder passiert, dass der Heilige Geist unsere Augen ganz neu aufreißt, dass er ganz neu unser Herz berührt. Dass uns an den Punkt führt von so einer menschlichen Kapitulation, wo wir sagen, ich liefere mich aus. Du bist Herr, du bist König. Und wir haben auch heute wieder die Möglichkeit, zum nachher führen zu kommen, während dem Anbetungsteil. Da vorne kann man so Abend mal nehmen, vielleicht als ein starkes Zeichen, dass Jesus sagt, und das mache ich für dich, ich gebe es dir, ich wähle dich und du darfst empfangen, einfach nur nehmen. Und wir haben auch das Gebetsteam, das ist da bei euch auf der rechten Seite, wo man dort Türen kann und für sich beten lassen mit dem Anliegen. Vielleicht einfach eine Person dazu nehmen, um irgendetwas festzumachen heute Abend. Und ich möchte gerne beten. Danke, Vater im Himmel, dass du wählst und dass du so oft die Unscheinbaren wählst, die nicht glänzen, die nicht etwas sind. Und ich bitte für alle Leute heute Abend, die da sind, die so auf dem zweiten Platz hocken, die nicht viel zu bieten haben, außer zu scheitern, außer die Fehler und Sünde und Schuld. Und sich vielleicht darüber schämen, dass heute Abend die Wahrheit auf ins Herz dringen, dass du sie wählst, dass du sie willst, von ganzem Herzen. Und Heilige Geist, ich bitte, dass wir selbst unseren Willen, wo wir uns einmal so fest daran klammern, können unter dich, unter deine Herrschaft gehen. Und Jesus, bitte befreie unseren Willen immer mehr. Dort, wo er geknechtet ist, dort, wo er gebunden ist, dort, wo er alles Ungute will und alles Gute nicht will, bitte mach ihn frei. Frei, zum das wollen, was du willst. Frei, zum von dem davonlaufen, wo du wirst davonlaufen. Und ich bitte jetzt, dass Glauben entsteht in dem Raum. Heiliger Geist, bitte wirk du Glauben. Bitte wirk du, dass wir in eine Haltung kommen von Kapitulation. Wo wir dich wirken lassen in unserem Herz, in unserem Leben. Wo wir die Worte dürfen hören, wo es eine Resonanz findet in unserer Seele, das tiefst innen. Dass du sagst, ich will dich. Ich will dich bei mir im Team in alle Ewigkeit. Amen.